zahle ich auch nicht. Danke, hast du für das Interview zugesagt. Würdest du dich mal vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hallo Jan, danke vielmals, dass ich da sein darf. Zweiter Versuch.
Aber zweimal hebt besser.
Immer, immer.
Heisst
viel besser drauf.
Gut.
Ich bin Annie Mumford, ich bin 32, ich wohne in London, aber auch in der Schweiz, teilweise, aber offiziell in London.
Meistens im Sommer, oder?
Ja, wenn es am besten ist, oder?
Ich finde es gerade ein bisschen heiss.
Ja, es ist wirklich ein bisschen intensiv. Und ich bin Musikerin und Psychomotorik-Therapeutin und ein Mensch auf dieser Erde.
Bei der Vorbereitung zu dir habe ich mich gefragt, wann hat Danny zuerst mal ein Schlagzeug gesehen und wann ist sie dahinter gehockt und hat einmal drauf gehauen?
Verschiedene Möglichkeiten. Ich würde wie Fernsehen sagen, aber ich schäme mich dafür.
Nein, du!
Es kann sein, dass ich das im Fernsehen gesehen habe, weil wir haben viel so coole Sachen geschaut. So Muppets haben wir geschaut und Cartoons und Trickfilme. Mhm. Und ich glaube, ich bin
Bugs schon... Bunny.
Bugs Bunny, ja eh. Ja. Viel geprägt. Und das Schlagzeug hat einen recht Komiker, wie soll ich sagen, so eine... Ein Charakter,
ja.
Oder oft ist das so das Laute, dort, wo man so die Wut rauslässt und, oder es wird von einem lustigen Tier gespielt. Ja. Jetzt, ja. Oder im Muppets ist so ein Animal, das so wild ist und so halb angebunden mit den Ketten. So ein wildes Instrument und ich glaube, das habe ich dort sicher mal oft gesehen. Aber auch in diesen klassischen schwarz-weiß Musicals mit den Big Bands im Hintergrund und Kamera, so mega altmodisch, so so schwenkt. Und
ein Schwenker.
Genau. Und nur beim Schlagzeug-Solo darf man den Schlagzeuger sehen und nachher ist man wieder weg, oder?
Man hört eigentlich nur, oder?
Genau, genau. Man hört, dann ist überhaupt nicht wichtig, außer wenn ein Schlagzeug-Solo macht und dann schwenkt es wieder weg. Und dann habe ich, glaube ich, so den Buddy Rich das erste Mal so gesehen, überhaupt nicht gewusst, wer das ist. Und sonst, mein Vater ist auch Musiker und da haben wir ihn vielleicht mal gesehen, live spielen. Nicht Schlagzeuger, aber dann hätte ich wahrscheinlich ein Schlagzeug gesehen. Ja, Posaune und Kontrabass.
Okay.
Aber ich glaube, es ist eher so ein...
Trickfilm?
Ja, Trickfilm und Mappe, um mich
nicht zu Trickfilm sind für mich auch fördernd gewesen, um zu merken, dass man muss bläudern und miteinander einfach im Dialog sein. Immer laut, das hat mir eh schon gefallen. Aber wenn ist Annie zuerst mal hinten dran gehockt und laut zu werden?
In der Schülerband. Ja, Schülerband. Nein, dort habe ich schon Schlagzeug gelernt. Dort habe ich schon angefangen. Wir haben hier in der Sek haben wir mega tolle so Wochen gehabt. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen. So Schnupperwochen, wo du hast verschiedene, entweder bei den Berufen können gehen, reinschnuppern oder auch bei den Instrumenten. Da habe ich mal eine Woche lang oder einen Monat lang viermal Gitarre gemacht und 4 Stunden Schlagzeugunterricht gehabt. Und dann habe ich gemerkt, das ist voll mein Instrument.
Warum?
Das ist Annie vor 20 Jahren gewesen. Wer bin ich denn? Ich glaube, es war der Charakter gewesen. Ich bin eigentlich ein ruhiger Mann. Also, schon, ich hatte viel Energie, aber eher schüch und so ein bisschen leislig. Und das ist der einzige Weg, wenn ich so kann laut sein kann. Dann hören wir die Leute zu. Nein, ich glaube, es war ganz unbewusst so in dem Rahmen gewesen. Es hat mich fasziniert. Ich glaube, ich wollte es einfach unbedingt mal probieren. Und es haben mich die anderen Instrumente nicht so fasziniert, außer die Harfe. Ich hätte so gerne Harfe gespielt. Ganz das Gegenteil, oder?
Ist ja eigentlich der totale Kontrast.
Das angelische, schöne.
Ja, es ist der totale Kontrast.
Genau. Und Harfe hätte ich ja gerne weiter gelernt. Überhaupt mal in Unterricht, aber es hat gar keinen Platz gehabt. Und das hat bestimmt, dass ich dann nachher in die Schlagzeugstunde gegangen bin.
Und der Platz von einem Schlagzeug ist dann gewährleistet worden.
Der Schülerplatz hat es dann gehabt. Noch nicht geheim.
Also die Schule hat irgendwo einen sinnvollen Platz gehabt für Schlagzeug.
Ja, räumlicher Platz. Und dann hat es halt einfach auch noch ein Plätzchen gehabt als Schülerin, um das zu lernen. Also es hat noch eine Stunde frei gehabt. Und dann habe ich halt Schlagzeug angefangen zu lernen. Und das hat es quasi bestimmt.
Und jetzt, wenn man so schaut in diesen 20 Jahren, was gibt dir denn ins Schlagzeug?
Es gibt mir viel Kraft. Es gibt mir eine Energie, die ich sonst nicht so finde.
Okay.
Es ist einer von den vielen Zugängen zu einem Flow. So der Flow-Moment zu haben. Überhaupt alles andere ringsum vergessen. Dafür meistens miteinander. Ich bin jetzt so ein Solo-Künstler.
Keine Solos?
Nein, ja, schon eingebettet, aber ich bin überhaupt nicht der Mensch, der jetzt alleine mit dem Schlagzeug auf die Bühne steht und sagt, ja. Und mega viel zu sagen habe, nur in meinem Instrument. Das ist nicht so, das habe ich gemerkt, mega früh. Oder erst jetzt so richtig akzeptiert, dass ich das nicht wird sein.
Okay.
Oder auch vielleicht in einem anderen Lebensschnitt erst wollen anpacken. Nein, dann läuft es mir schon kalt drüber ab. Ich bin viel lieber im Geschehen,
okay,
in den Bands drin, am Kommunizieren, am Gestalten, am
Arrangieren. Am Tempo geben.
Am Tempo geben, ja, ja, also auch ich kann schwanken. je nach Tagesform. Aber ja, aber dort ist das Tempo geben, du hast ja recht viel Autorität als Schlagzeuger.
Ja, du gibst eigentlich den Rahmen nicht.
Sehr oft, ja, gibst du den Halt, das Gerüst, genau, das Heben. Ich glaube, es ist mehr das Heben, also je nachdem, was es für ein Stil ist. Du kannst auch mega leiten und führen.
Ja, schon.
Und dann kommen die anderen mit. Aber du bist das, was hebt im Rahmen von dem, was abgesprochen ist. Ja. Und je nach Mitmusiker kann das einfach sein, wenn alle zusammen heben oder wenn die einen ein bisschen muss, also Tempi variieren, also labiler sind oder ein bisschen das anders gespürt, dann musst du dich
musst auch anpassen. Oder? Also,
ja, ja, anpassen, dass es nicht in einem Fehler tönt und dann sind alle so einfangen.
Und gleich, bist du gut im
Einfangen? Kann gut gehen, manchmal schon. Aber ich bin auch mega angewiesen auf andere, um mich wieder auch einfangen.
Wer fährt dich denn auf in einer Band? Also weißt du, musikalisch?
Es ist...
Der Bass? Nein.
Hey, ich glaube, musikalisch ja alles, was rhythmisch
ja
auch mitwirkt. Das kann ein Bass sein. Aber jetzt in der Band, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, ist es jetzt auch ein Cello, das viel rhythmisch spielt, fast wie eine Gitarre.
Ja, ich kann es mir vorstellen.
Ja, ja, und das ist jetzt auch das erste Mal, wenn ich mit dem Cello so oft spiele, aber auch so rhythmisch. Und dann merke ich, ah, krass, ich kann jetzt auch das Instrument ganz anders kennenlernen. Und auch meinen Weg finden als Schlagzeug, begleite ich das in einem Solo. Oder? Das Cello-Solo ist etwas, das ich noch nie begleitet habe als Schlagzeuger. Nicht einmal als Perkussionistin. Einfach aufgrund von meinem Hintergrund. Und jetzt darf ich das rhythmisch und recht wild begleiten, weil sie auch so wild spielt und mega kreativ. Und dann übernimmt zum Beispiel das Cello. Cello mehr Führung, ja, mit mir, übernimmt Führung mit mir. Oder im Gesang, wenn das sehr viel Rhythmik im Gesang ist, mit oder ohne Wort, dann muss ich dort, müssen wir uns dort festfinden. Also je nach Band ganz verschieden.
Und die Variationen sind das, was ausmacht? Oder wie kommt denn in ihren Flow? Aber du hast vorher schon die Flow-Momente gesagt. Wenn du merkst, dass es abhebt bei dir.
Hm.
Und kannst mal diesen Flow-Moment beschreiben? Weil ich könnte mir vorstellen, dass du den öfters hast. Also dass das ein wiederkehrender Gefühls... Zustand ist.
Er ist definitiv wiederkehrend. Das ist eigentlich eine Motivation, die ich einmal vor 5 Jahren habe ich ihn gesagt, nein. es kann ja extrem kognitiv werden, dieses Gespräch über den Flow.
Ja.
Oder es ist auch, also, kommt das vom Laban, von der Tanzphilosophie auch. Der Flow kann man mega fest besprechen und versuchen, jemandem zu erklären oder versuchen, jemandem in den Flow zu helfen. Und gleichzeitig ist das etwas Unfassbares. Ich würde sagen, wie kreativ bist du? So, ja, vor einer Skala oder gegen was misse ich mich?
Dann machen wir es anders, dass es nicht zu verkopfen wird. Das nehme ich jetzt so Ansporn. Beschreib mir einfach, wie du dich fühlst, wenn du in den Flow-Moment kommst.
Oft merke ich das erst retrospektiv.
Okay.
Im Nachhinein merke ich, jetzt bin ich ja voll. Oder wenn man auf die Zeit schaut, die Zeit ist ja vergangen. Oder wow, ich habe mich gerade voll gehen lassen in diesem Song. Und ich glaube, dann, wenn ich mich fühle, ist also der Kopf ist ausgeschaltet.
Leer.
Leer und gleichzeitig so gefüllt mit vielleicht mehr körperliche Wahrnehmungen.
Mhm.
Ich bin so voll bei mir, auf eine Art in einer Schale, also in einer Blase. Ich kann mich mega fest auf das einladen, wenn ich gerade kommunizieren will, im Moment. Es ist für mich gerade, also jetzt gerade in dem Moment würde ich es beschreiben wie eine Sprache. Und wenn ich im Flow bin, merke ich, ich habe gerade so viel Zugang.
Zu dieser Sprache,
genau, mega
die einfach aus dir rauskommt.
Sprudelt ein bisschen. Vielleicht ist das so die Kreativität, die man so nicht benennen kann. Und dann kann ich gerade etwas spielen, zum Beispiel, wo mir am Herz liegt, oder ich kann eine Emotion überbringen, oder ich kann mal richtig Gas geben und merke, alle kommen mit, oder umgekehrt, ich kann spielen mit der Energie, und das kommt, also, das sind Sekunden, ich weiss da selber nicht, was gerade passiert, das ist so das innere Annie, das ich auch nicht kenne, was macht jetzt die gerade, aber ich bin jetzt gerade da.
Wo immer gerade so schnell kommt und wieder geht.
Ja, und im Flow ist es einfach so voll präsent, und dann habe ich selber nicht so viel Kontrolle. Man könnte es immer abklemmen, glaube ich. Aber wenn man es mal gehen lässt, dann macht man einfach und merkt im Nachhinein dann, das war jetzt ein bisschen riskant gewesen. Oder, das hat jetzt nicht so gepasst in der Stimmung, wo wir gerade gewesen sind als Band oder wo wir das Publikum gerade haben wollen hinnehmen. Und manchmal ist das ganz lustig. Das ist so das Unberechenbare, wo weder du noch das Publikum noch die anderen Bandmitglieder genau können fassen.
Ja, und eigentlich erst eben, wie du gesagt hast, im Nachhinein das reproduzieren, den kurzen Augenblick, aber auch nicht ganz bezeichnen, was es denn war. Sie wissen einfach, dass es war, wahrscheinlich.
Oder haben gemerkt, haben dich anders wahrgenommen? Es kann ja sein, dass man einen anderen Gesichtsausdruck hat während dem Flow oder dass man sich ein bisschen zurückzieht und das geniesst. Ist auch sehr nahe bei der Impro. Ich habe mich jetzt auch nicht so lange damit befasst, was genau Improvisation und Flow wieder zusammenhängt. Aber im Flow, glaube ich, da komme ich mehr zu mir und kann in etwas, was gerade so einfach, also einfach ist, wo ich vielleicht schon mega viel gespielt habe oder geübt habe, ich spüre es gerade, ich muss nicht viel denken, da kann ich auf Qualität schauen, kann noch ein bisschen mehr dekorieren als sonst. Es ist authentischer, es ist näher zu einer Qualität, die ich gerne ausdrücken würde, als wenn es nicht im Flow ist, noch zu konzentriert ist.
Wann ist denn die Entscheidung gekommen, dass beruflich zu machen, weil zuerst war es ja eigentlich ein Hobby gewesen. Und wenn ich die Entscheidung kam, mal, ich wollte jetzt mit Schlagzeug meinen Lebensunterhalt, meine bisherige Karriere mitgestalten.
Das ist eine fortlaufende Entscheidung. Okay. Heute auf morgen könnte sich das noch ändern. Es sind kleine Zeichen, kleine Türen, die aufgegangen sind, wo wir das wie ermöglicht haben. Inklusive, oder? Ich habe mich schon an dem gewidmet, aber eigentlich war es mal ein Zwischenjahr. Ich habe gedacht, das war jetzt mega cool, Schlagzeug spielen, aber irgendwie komme ich nicht so fürschi oder ich bin nicht so gut wie andere. Lohnt sich das denn überhaupt, um so fest wollen, musizieren mit anderen, obwohl es nicht so, eben, so schnell fürschi geht? Oder wenn ich merke, ich bin auf einer ganz anderen Stufe, wie das andere sind, die das professionell machen. Und dann ist mir fast abgelöst und ich fand, eigentlich höre ich glaube auf. So mit, was ist es, seit 25 habe ich gefunden, ich glaube, ich höre auf. Das ist mir verleidet. Und dann habe ich noch Psychomotorik studiert und mal gearbeitet, 3 Jahre, und so nach 3 Jahren, und noch bis dann noch kein Zwischenjahr gemacht. Und dann gedacht, ich könnte jetzt reisen, also ich könnte überlegen, ob ich möchte reisen oder etwas kombinieren mit einer Ausbildung. Und dann war gerade Schlagzeug oder Musik ein mega Thema gewesen. Und habe gefunden, ich wollte es, glaube ich, noch einmal so richtig probieren. So tun, als ob ich mir das jetzt entschieden habe, im Kopf gesetzt habe, Schlagzeuger werden. Und dann habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht, in der Schweiz ein bisschen schlau gemacht. Aber ich habe gemerkt, das ist mega fest auf Jazz fokussiert. Und es ist nichts Schlechtes, aber nein. Ich bin nicht eine Jazzerin gewesen. Oder bis jetzt auch nicht. Ich habe mich nicht so fest in diesem Metier wohlgefühlt. Einfach vom Repertoire her, von der Erfahrung, vom Verständnis. Und dann hat es einen Rock-Pop-Kurs gegeben, wo ich mich auch so ein bisschen informiert habe. Aber ich weiss im Fall nicht, wieso. Ich habe mich beim Jazz angemeldet. Für die Aufnahmeprüfung angemeldet. Logisch bin ich nicht durchgekommen. Aber ich glaube, der Grund war, was sie mir gesagt haben, das, was mir mitteilt worden ist, ich bin jetzt zu alt und ich habe ja schon eine Ausbildung.
Oh.
Mir wäre es lieber gewesen, sie hätte mir gesagt, du bist einfach nicht gut genug. Dann hätte ich es wenigstens akzeptieren können. Und das ist so ein mega komischer Grund. Du bist mit 23 zu alt und hast ja schon eine Ausbildung. Also wieso, du bringst zu viel andere Erfahrung rein.
Aber das war in der Schweiz, oder?
Ja, das war in der Schweiz. Aber es ist nur meine Erfahrung. Ich weiss, das wird
andere. Nein, aber
sie wollen ja junge fördern, die noch keine Ausbildung haben und die noch vieles vor sich haben. Was vielleicht I don't know. It was a bit strange.
Ja, also. Ich bin jetzt 10 Jahre älter als 23 und fühle mich immer noch nicht als alt bezeichnet. Aber 23, da hast du noch keinen Plan vom Leben.
Ja, ich finde auch nicht. Ich auch nicht. Also ich habe noch eben, bin mich da am Finden gewesen. Auch jetzt noch.
Ja, ja, das, ich glaube, das Leben besteht nur aus Finden.
Ja, geil.
Bis man den gefunden hat und dann kann man glaube ich gehen.
Ja, vielleicht geht es so lang. Oder man hat einfach weniger Ansprüche. Ja. Auf jeden Fall habe ich es mal da probiert und dann hat es eben nicht geklappt. Dann habe ich gefunden, okay, jetzt gebe ich es fast auf. Und dann hat irgendjemand gesagt, hey, schau mal doch in England. Hättest du doch eben mal dort leben. Ich bin ja halb zweisprachig aufgewachsen. Und in England sind Universitäten oder viele nicht gratis. Das heisst, du musst ein
Commitment halt auch eingeben, weil du halt zahlst. Also,
ja, für persönlich ein Commitment abgeben. Ja. Du merkst, oh Scheiße, jetzt muss ich. Ich darf fluchen auf dem Podcast.
Das darf man.
Mach schon Piep. Lass es urchig rein.
Das lasse
ich. Okay, ich nehme mich ein bisschen zurück.
Feel free.
Yes. Eben habe ich gedacht, Scheisse. Da ist mir der Zug abgefahren. Aber, oder ich greife jetzt ins Portemonnaie und investiere da. Und einerseits denkst du so, ja, es ist eine mega Investition, da musst du richtig wählen. Und gleichzeitig, die sind ja froh, nehmen das Geld an. Und dann eigentlich kommt jeder rein. Also es sind auch noch Leute reingekommen, die vielleicht vor 2 Jahren angefangen haben, Schlagzeug zu lernen. Und ich bin da schon 10 Jahre am Versuchen. Anyway, es ist so das. Und dann einerseits, oder, habe ich Freunde, die sich mega aufgeregt haben über das, weil das macht einfach das Spektrum vom Level mega breit. Und wenn du mit einem höheren Level höchstes Musikverständnis und Erfahrung.
In einer Klasse.
Eben. Es sind Kleinklassen. Dann ist es mega schwierig für die, weil die sind überhaupt nicht gefördert. Die kommen nicht auf den Geschmack, um wirklich dabei bleiben. Ja. Ich, wo eben vielleicht ein bisschen Mühe hatte, um da ins System reinzukommen oder mich musisch mehr weiterbilden. Ich bin mega froh gewesen, bin ich reinkommen.
Einfach einen Rahmen zu haben.
Absolut. Einen Rahmen, erfahrene Lehrpersonen zu haben, in einem musischen Umfeld mal 2 Jahre Zeit verbringen. Ich habe da nicht so viel musische, also, ich bin nicht in Musikszene gewesen, bevor ich auf London gereist bin. Ich hatte meine Band, meine Freunde und ab und zu schauen, aber ich bin nicht so in der Szene gewesen. Und durch das, dass es dort ein bisschen einfacher ist, zu mir kommen, habe ich den Schritt einerseits gewagt und gleichzeitig ist mir das ermöglicht worden. Weil ich jetzt gerade finanziell auch investieren konnte, aber auch weil es zugänglicher ist.
Ja, und halt gleich wahrscheinlich halt auch einfach alle irgendwo sich gleich committed haben und halt auch von dem Flow, von dem Commitment halt auch anstecken lassen haben, oder? Das sind ja irgendwo am Anfang sicher alle Wellen, oder?
Genau, am Anfang und dann am Ende von diesen 2 Jahren merkst du so, wuff, wer wo abblättert.
Ja, das gibt's.
Ja. Manchmal sind sie abblättert oder haben das Studium nicht fertig gemacht, weil sie schon auf Tour sind, mit grossen Namen. Das ist auch wahnsinnig. Dann kommst du mit Leuten rein, die schon jahrelang spielt und eigentlich mehr so ein bisschen vom Netzwerk profitiert, vom Studium, und dann sind sie aber weg und haben den Bachelor gar nicht müssen abschliessen. Und es ist voll okay so. Ich meine, das ist Kunst. Du musst eigentlich keine Ausbildung haben, um Kunst zu machen.
Das ist so, oder? Ich sage jetzt ein bisschen ketzerisch auch. Für sonst nicht. Du musst einfach,
wählen
und halt immer wieder aus der Komfortzone raus und halt Neues probieren.
Genau, ja. Und je nachdem, was du machen willst, eben, bringt dir ein Zettel etwas. Wenn du jetzt unterrichten willst, dann erschwert es. Ist es erschwert?
Wäre ein Einmacher, wenn du einen Zettel hast, wo es dir ausweist, dass es könnte.
Ich kann eine ziehen. Nein, nein. Ich weiß, wo das ist.
Ja. Aber wenn man sich so anschaut, die MusikerInnen haben, also die ich cool finde, haben keine Ausbildung gemacht, sondern haben einfach angefangen. Gitarre spielen oder so und haben sich das selber beigebracht.
Absolut.
Die meisten, oder?
Absolut.
Allgemein Musik, oder?
Ja, ja.
Wie viele sind denn, das nehme ich noch wunder, in deiner Ausbildung in England, wie viele MusikerInnen sind denn gewesen, also Frauen?
Frauen?
Bei Schlag, also bei Schlagzeug.
Jetzt in meiner Klasse?
Ja.
Also ich weiss jetzt nicht, ob sie sich dort schon als Frau identifiziert hat. Oder
ja.
Noch nicht. Es war eine mit mir noch zusammen. Ja, in einer Klasse von, also wir waren 12 oder so. Wir waren das zweite, wo nicht Männer waren. Und wenig. Und in der anderen Klasse hat es vielleicht noch jemanden gehabt. Ja. Kein, ja. Wir haben wenig Kontakt gehabt miteinander und sie ist jetzt, sie hat viel aufgebaut.
Cool.
In den letzten 5 Jahren, sie ist jung. Also ich bin ja mit 26, 25 eingestiegen, aber sie ist, glaube ich, mit 18, 19. Und sie hat wahnsinnig viel aufgebaut. Und ist, auf TikTok hat sie mega coolen Unterricht. Also die heisst, ich muss erwähnen. Sie heisst Sounds Like Emma. Emma Taylor. Und sie hat wahnsinnig viel aufgebaut. Wenn ihr irgendwelche Feels wollt, kennenlernen, gratis ein bisschen lernen über Schlagzeug, ein bisschen einsteigen, ein bisschen schnuppern, folgt ihr. Sie hat wahnsinnig
viel. Es wird, wenn ich darf, wird unter deiner Folge verlinkt.
Ja, unbedingt. Cool. Unbedingt. Ich wäre gerne auch so jemand, mega gut kann online unterrichten, also online also, Influencer in dem Sinn sein. Ja. Aber ich habe das mit diesen Clips nicht so im Griff. Oh, und ich muss noch fest daran arbeiten, dass regelmäßig genug interessantes Zeug rauskommt. Ich tue mega gerne unterrichten, aber ich schaffe das nicht so wie das andere mit diesen kleinen, coolen Medienclips.
Aber du hast gesagt, du bist da nicht so in der Szene gewesen, Musikszene, wie jetzt bist du aber, weil du bist ja im Sommer ab und zu mit Bands unterwegs.
Mhm, jetzt habe ich eben den London-Stempel. Now I'm good enough. You can make it in London, you can make it in Switzerland.
ich glaube das.
Ja, es hat
ist es so?
Ich habe schon ein gespürt, du bist ein bisschen exotischer. Oder ich komme noch schnell mal durch London, also du vernetzt dich vielleicht schneller oder hast schnell mal mehr Leute, die dir folgen, weil es ist einfach ein dickeres, also grösseres und dichteres Netzwerk. Und das geht vielleicht schneller mal auf, was haben wir, Followers oder kommt schneller Konzert über.
Ja. Aber wie würdest du die, also wie würdest du Musik beschreiben, wenn jetzt du in London bist, was hat das für einen Stellenwert in England? Im Gegensatz jetzt vielleicht, ich wollte nicht Bashing betreiben, aber in der Schweiz. Also weißt du, in der Gesellschaft, wie die zwei Länder, wie stelle ich die jetzt im Thema Musik das in der Hierarchie von der Gesellschaft an?
Ich habe mal gemeint, ich habe voll die Meinung.
Okay, aber du darfst sie einfach frei
aussehen. Ja, je mehr ich da spiele oder mit Leuten in Kontakt bin, die mich auch über das, auf das aufmerksam machen, oder sind so die Unterschiede oder erzählen, wie sie da arbeiten als Musiker, fällt mir mehr und mehr auf. Ich komme einfach nicht ganz draus, wie das.
Okay.
Aber eben, also Musikgeschichte oder Kunstgeschichte in London, es ist ein mega Mekka von Kunst und es hat Montag bis Sonntag 3-2 Mal am Tag Musicals, 10-20 Musicals, die dreißig Jahre lang laufen und die hören nicht auf. Es werden höchstens mal Tänzer ersetzt. Es ist einfach unglaublich, es hat so viel Montag bis Sonntag immer Musik, in allen Pubs hat es Open Mic, es hat überall, bei jedem Fest hat es eine ganze Band, die angestellt wird, das gehört so viel mehr dazu.
Ja.
Es hat auch etwas Jovials, wie sagt man auf Deutsch, so
es ist mehr in der DNA oder in der Wertschätzung auch bei der Bevölkerung. Aber was ich feststelle, aber kannst du mich gerne korrigieren, da in der Schweiz ist die Musikszene jetzt vor allem auch, vor allem die Instrumentale, eher so also ein Zusammenschluss von vielen coolen Leuten und sie untereinander sind sehr committed. Aber es ist in der breiten Masse vielleicht jetzt nicht so wie jetzt in England.
Ja, es kann gut sein. Es denkt mir auch, das Netzwerk da ist sehr stark oder man weiss voneinander. Ja. Und da wirst du, also oder man wird anders wertgeschätzt, durch das vielleicht weniger hat. Oder es ist noch etwas Spezielles. Wow, eine Liveband bei einer Party. Es hat immer gute Mahlzeiten. Die Leute reden dir, schauen dir in die Augen und bedanken sich, dass du da bist. Vergleich London. Es hat
dort ist dann einfach überall,
oder? Überall, jeder Dubo spielt und niemand interessiert es. Wenn du absagst, kommt der Nächste. Ja. Und es sind mega viele Open Mics, du wirst nicht zahlt, kommst vielleicht, sie zahlen dir ein Bier. Ja, so, hey, wir haben keine Gage, aber kannst drei, you can have four, five beers, you know? Ich so, ja, was ist, wenn ich lieber 20 Stutz hätte?
Ja.
Oder lieber 50 anstatt 4 Bier?
Ja.
Das ist kein Kompromiss. Außer du sagst einfach, hey, ich spiele nicht. Ich spiele nicht gratis.
Ja. Ja, ich denke, oder, aber wenn, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, oder, wenn ich da meine Podcast jetzt tue, der SRF-Stempel wird schon auch ein bisschen eher wahrgenommen. Aber bei mir ist oft, dann die Frage gekommen, ja, aber kannst du mit deinem Hobby Geld verdienen? Also in der Schweiz kommt dann oft das mit dem Hobby und so. Das wird wahrscheinlich in Großbritannien oder in England nicht als Hobby so angeschaut, sondern dort wird es mehr als Arbeit angeschaut. Aber dort arbeite ich natürlich auf dem Hobby, wenn du so willst, mehr. Und darum muss man mehr Ellbögeln, nehme ich jetzt mal.
Oder? Ja, es schwingt immer alles mit, oder? Es ist einerseits eine grössere Industrie, das heisst auch mehr Möglichkeiten. Gleichzeitig grössere Industrie und ein dichtes Leben, heisst einfach, es hat. Du hast mega viel Konkurrenz, also wenn man das Wort nehmen will, einfach mega viele andere Leute, die das auch machen, gleich gut, besser. Also es schwingt, also ich merke es auch, manchmal komme ich mega tolle Sachen, also oder Vorschläge über, aber könnt ihr das machen, oder willst du da noch mitspielen, finde ich so, ja, geil. Und gleichzeitig sind mir gewisse Türen einfach auch zugeblieben, weil es einfach 10, 20, 50 von mir gibt.
Und wie geht man damit um? Es gibt ja immer jemanden, der besser ist oder besser tönt oder besser dem spricht, wo jetzt Angebot ist. Wie geht man damit, um sich eine eigene Nische in dem grossen Teich zu machen?
Viel Geduld.
Hast du das?
Ich habe mega viel Geduld. Ja. Aber gleichzeitig wollte ich eigentlich auch, dass ich muss können, sehen, gewisse Sachen abhäkeln oder schon spürbare Meilensteine immer wieder als Beweis sehen. Mir ist es mega wichtig, was mir hilft, ist zu wissen, dass Kunst oder, wie du sagst, sein Hobby darf als Beruf machen, ist ein mega Luxus. Die Tatsache, dass ich meine Wochenende oder unter der Woche darf proben und am Wochenende darf spielen und zahlt werden und das und das. In guten Monaten oder wenn es läuft, kann ich meine Miete damit abzahlen und alles, was dann Arbeit oder regelmäßige Arbeit ist. Für mich hat alle Arbeit im Moment mit Musik zu tun, nicht unbedingt nur spielen, sondern auch das Unterrichten. Ich arbeite mit Gemeinschaftsprojekten, Sozialprojekten zusammen, ich arbeite mega oft mit verschiedenen Generationen und Altersgruppen. Und durch das ist für mich das Konzertle auch ein Teil von der Musik, aber
Es
ist wilde, weißt du, da kann ich mich sein. Dort kann ich so die Annie sein, dort bin ich halt Schlagzeugerin und in diesen Bands unterwegs. Beim anderen hast du halt eine Rolle. Entweder so eine Lehrpersonrolle oder eine vermittelnde Rolle. Oder du musst mega fest auf die Meta-Ebene wechseln, um zu schauen, wie kann ich jetzt dem Mensch und dem Mensch und dem Mensch
gerecht werden und gerecht das werden geben, und, wo er braucht.
Genau. Wir versuchen möglichst viel, setze mich fest dafür ein, dass wir das Elitäre von der Kunst und Musik runterbrechen, dass nicht nur so die Spitze, die geboren sind und schon das Instrument in die Hände bekommen haben, dass nicht nur die Musik machen, sondern dass alle den Zugang haben. Es ist ja therapeutisch, es ist Emotionen verarbeiten, es ist Kommunikation und auch einfach Spass. Und dass das allen zugänglich wird, der kleinste einjährige Kind, der mal so einen Xylophon-Schlägel in die Hand nehmen, als erster Xylophon treffen. So, das genauso fest abfeiern wie jemand, der sein erstes Stück auf der Bühne spielt, wo du mit dem Schüler schon oder mit der Schülerin schon geübt hast, ein halbes Jahr. Das gleich festschätzen.
Ja, und eben verschiedene Generationen gibt natürlich auch wieder verschiedene Blickwinkel. Und das ist ja wahrscheinlich auch spannend, oder? Auch zu merken, wie wird die Welt auch wahrgenommen, wird man wahrscheinlich auch in der Musik merken, oder die verschiedenen Lebensrealitäten.
Ja. Ich bin fest abhängig von Feedback. Wenn niemand erklärt, was es mit ihnen macht, dann weisst du es nicht, nimmst du es einfach an.
Dann musst du
hoffentlich hat es gefallen. Ja. Hoffentlich hat es ihnen heute gefallen. Aber manchmal kommen mega spannende Rückmeldungen zurück von, gerade so als Schlagzeugerin merke ich, das spricht vielleicht Frauen von der Generation so 60, 70 fest an, weil sie haben vielleicht...
Okay, nicht können oder nicht dürfen.
Nicht können, sicher mal nicht dürfen, auch ja, heutzutage. Oder auch, als ich in der Therapie geschafft habe, sind viele Eltern zu mir gekommen und haben gesagt, es ist nur toll, dass sie mit den Kindern tun. Aber ich glaube, das ist für mein Mädchen... Also, gerade so Mädchen-Bub, für mein Mädchen ist das nicht ein gutes Instrument. Ja, oder das ist sehr genderspezifisch orientiert und
darum,
das Schlagzeug
darum
so etwas Böses.
Das hat mich interessiert, oder? Wegen der Klasse, oder?
Mhm.
Ja.
Ja.
Und wie bricht man das Vorurteil? Ist ja ein Vorurteil, weil du machst es ziemlich gut und ziemlich gern. Wie bricht man das auf?
Indem man es macht, glaube ich.
Und vorleben.
Weitermachen, vorleben. Aber auch immer wieder Gespräche wollen führen und auch offen sein. Also ich versuche möglichst bewusst im Moment im Gespräch, so ein bisschen feinfühlig im Gespräch sein, weil du kannst ja mega schnell anecken, wenn du einfach so mit so «Ja, weisst du, mach das, weil das andere nicht kennen.» Und ich bin so der Messias, das wollte ich überhaupt nicht sein. Ich bin ja immer noch so verunsichert, so darf ich das jetzt morgen auch noch machen? Dann bin ich jetzt wirklich Schlagzeugerin. Ich vergesse es.
Ist das immer noch ein bisschen surreal?
Ja, völlig surreal. Schön. Aber ich geniesse es dementsprechend auch mega fest, weil ich immer denke, wow, cool, es gibt nochmal eine neue Band. Oder wow, jetzt darf ich da... Das ist vielleicht mein Selbstwert, der noch mega klein ist.
Nein.
So, logisch, wenn die Leute mit mir spielen, oder? Das ist schon noch nicht auf dem.
Nein, aber ich glaube, eine gewisse Art, ich sage, eine gewisse Art von Demut und auch eine Art Dankbarkeit gibt auch bodenhafte. Sonst würde man ja abschweben.
Ja, das Abschweben ist vielleicht auch mega schön.
Ja.
Mal probieren.
Ja.
Schwebst du nie ab?
Ja, es ist gerade bodenhaft. Aber nein, ich mache es dann lieber im Flow-Moment abheben und du nicht am Charakter abheben.
Ja,
das,
ja.
Das hilft dich, das schöne Arbeitsaufteilung, wo ich jetzt abheben und wo nicht.
Okay, man kann ja auch innerhalb von dem, was man gerade macht,
abheben.
Nein, ich kann nicht mehr. Ich kann jetzt gar nicht sagen, abheben. Nein, das wollte ich nicht. Innerhalb von dem, was man gerade macht, oder das Projekt, oder die Chance, die man gerade bekommen hat, kann man merken, das ist jetzt für mich mega toll, einerseits, für meine Weiterbildung, fürs Entwickeln von meinen Skills. Und gleichzeitig noch der soziale Aspekt, oder soziokulturelle, so, und was bedeutet das für mich als ich als Frau zum Beispiel, als Schlagzeugerin.
Ich als Mensch mit
Behinderung. Einfach je nachdem, wer du gerade repräsentieren könntest in der Gesellschaft, wer dich sieht, diese Menschen könntest du potenziell beeinflussen. Und dann ist, glaube ich, schon eine wichtige
Tendenz, dass du wieder überlegst. Dann musst du aber auch manchmal, zum wieder die Türen aufzuhören, manchmal halt gleich ein bisschen abheben und manchmal gleich auch einen Keil reinschlagen, dass dann eben die Türe auch offen bleibt. Und nicht nach dir zugeht.
Ja.
Ja.
Das ist ein schönes Bild.
Ja.
Wieso der Keil nicht
wegnehmen?
Ja, nicht weg. Und auch nicht so ungünstig irgendwo verkeilen, sondern so, ich tue sie auch zu der Tür, dass die Tür offen bleibt. Ja, die geht immer wieder zu, so dumme Türen. So verspielt.
Aber das würde mich noch interessieren. Aber wir haben jetzt darüber geredet, aber über die Gender-Thematik. Aber wie divers ist denn dein Unterricht? Könnten da auch Menschen mit Behinderung kommen? Oder gibt es das auch?
In meinem Unterricht würde ich gerne können sagen, ja.
Okay.
Also ich würde mit jedem Menschen, der irgendwie das Gefühl hat, er will, ich sage jetzt er,
ja, der
Mensch,
der
von mir...
Der Mensch,
genau,
ja.
Das ist mega Muster in meinem Kopf.
Das habe ich manchmal.
Ja, und ich finde es auch mega schön, dass wir die Sprache weiterentwickeln können, eben jetzt neue Begriffe haben. Dass
die extrem an Wörter festhalten, da fehlt mir manchmal schon, ich bin ja schon verständnisvoll, aber ich denke immer so, wo bleibt die Weiterentwicklung?
Ja, ich finde auch. Und gleichzeitig ertappe ich mich auch noch bei alten Muster. Ja. Aber ich erwähne es auch immer wieder im Gespräch, so, hey, in dem Moment hättest du jetzt das und das können sagen, dass du nicht, also, oder es wäre so einfach, um alle inkludieren. Also alle involvieren und niemanden ausschliessen. Es könnte ein Wort sein.
Ja.
Und das muss man sich einfach bewusst sein.
Ja.
Anyway, wir sind ja dran, gell? Wir lernen beide. Und ich auch.
Ich lerne bei jedem Gespräch. Und mache meine Welt dynamischer.
Ist sicher mega gescheit nach all diesen Gesprächen, oder?
Nicht immer.
Ist ein schönes Hobby.
Das ist ein wunderschönes Hobby.
Mega cool. Was sind wir geblieben?
Beim Unterrichten.
Genau. Ich glaube, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich würde mega gerne von dir lernen,
cool,
dann bin ich voll offen. Ich finde so, wow. Erstens danke, dass du mich ausgesucht hast, aus was auch immer für Gründe. Und dann bin ich flexibel. Also ich bin extrem trainiert durch meinen Alltag und durch die Sozialprojekte immer wieder umdenken, eben, wie können wir nicht elitär, nicht frontal, sprachlos, je nachdem, mit wem du schaffst, nicht in der einen Formation Schublade arbeiten, möglichst so out of the box. Im Sinne von so wie das, die Babuschka oder so. Mega auftun und sagen, okay, ich habe das Material, ich bin mir an das gewöhnt, kannst du Sticks halt heben? Oder wie sitzt du? Oder wie stehst du? Wie bewegst du dich? Wo bist du? Muss ich mein Zeug zu dir bringen? Kannst du zu mir kommen? Wie ist mein Umfeld? Das Studio, wo ich arbeite, es ist, ich habe eigentlich selber keinen Raum, ich arbeite für Studios und die unterrichten dann von sich aus. Unterrichten. Wow. Ist ein Rollstuhl zugänglich? Können Kinder rein, die mega ängstlich sind? Es gibt ja Räume, die dann mega fest so einengen. Wie stehen Schlagzeug zueinander? Ich habe eigentlich immer Frontalunterricht gehabt selber. Und ich habe das extrem ungemütlich gefunden, wenn dir ständig jemand zuschaut. Du kannst ja nicht abschalten, du musst immer irgendwie so...
Ich habe nicht gerne, wenn Leute hinten dran
gestanden. Ja, das ist auch komisch.
Das ist creepy.
Ja, es ist mega creepy. Nur schon, wenn du etwas am Konzentrieren bist, kann ja bei allem sein, so, geh mal weg.
Ja.
Oder? Und das ist mir mega bewusst und ich merke, das habe ich mir angewöhnt, einfach einerseits Bewusstsein, aber gleichzeitig auch so die Körpergrenzen, die jeder anders definiert oder vielleicht gar noch nie gefragt worden ist. Hey, ist das okay, wenn ich neben dir da stehe und mit dem Stock, also mit einem Drumstick auf die Noten zeige? Darf ich da stehen oder soll ich lieber da hinten stehen? Und nur schon das ist so, oh, mir ist es egal. Die einen finden, das ist mir egal. Die anderen so, eigentlich nervt es mich.
Eben, und dann fällt einfach nur schon die Option auf den Tisch stellen, regt ja manchmal zum Denken an, man fragt sich ja dann, will ich das denn wirklich? Und dann sich wieder neu können committen. Nein, aber nicht.
Ja.
Macht aber auch wieder eine Option auf. Darum nur immer sagen, ja, mir ist es egal, wenn man sich fragen, glaube ich, wäre es eben nicht jedem so egal, man hat sich einfach darauf geeinigt. Es ist halt so.
Mhm. Oder im Moment merkt man es gerade nicht. Ich kann ja auch sagen, mir ist egal, ob du mir Kaffee oder Wasser anbietest.
Also hättest
du
eine Welle?
Nein. Aber im Nachhinein, also als Symbol, im Nachhinein merke ich, oh krass, jetzt habe ich mega das Herz rasen, jetzt wäre es mir doch nicht egal gewesen, jetzt hätte ich doch lieber Wasser getrunken.
Und darum finde ich es halt immer wieder gut, dass man darauf trainiert wird, man darf immer, auch wenn man mal zu etwas im Ja sein, immer auch wieder seine Antwort
revidieren. Ja, je nachdem, was man erlebt. Es kann ja du kannst in Schlagzeugunterricht gehen und du hast zwei verschiedene Lehrpersonen. Und bei der einen Person ist es mega easy, wenn die sich um dich herum bewegen oder wenn sie näher kommen oder dir. Oder vielleicht, weißt du, in gewissen Fällen die sogar wie so die Hände nehmen und zeigen, wie man die Sticks anlegt. Und beim anderen, der hat den Mundgeruch oder ist weird oder redet immer zu laut. Oder, es kann alles Mögliche sein. Und dann merke ich, das ist gut, dass ich letztes Mal gefragt worden bin, weil jetzt merke ich, wäre ich gerne gefragt worden, bin nicht gefragt worden und beim nächsten Mal sage ich es, wenn ich Mut habe. Einfach so, das gerade bei Kind. Es wird ja so viel bestimmt
darum,
für Kind.
Und darum finde ich es cool, dass du das machst. Halt auch von Anfang an eine offene Kultur. Eben Fragen, dass man dann auch merkt, hey, ich darf den Eni sagen, es ist mir jetzt gerade unwohl. Weil das muss man am Anfang machen. Weil auch wenn das nicht thematisiert wird, wird sie dann einfach selbstverständlich.
Ja, oder die Hemmschwelle baut immer mehr und mehr auf und nachher wird man über nicht enttäuschen. Ja, wenn man die Lehrperson... Genau, auch wenn es mich cool findet, ja, dann ist mega cool, aber ich will jetzt irgendwie so nicht an diesem Thema arbeiten. Dann ist es verschwendete Zeit für beide. Ich gebe mir dann mega Mühe, an einem Thema zu arbeiten. Ich finde so, oh, das ist mega... Und wirklich, ich bin mega motiviert zum Unterrichten. Oder? Und ich mache alles, bis das Kind motiviert ist. Oder meine Schüler und Schülerinnen. Ich gebe alles. Machst du das nicht zu viel?
Das glaube ich mir viel, auf zum Mund.
Ja. Und dann ist mir viel lieber, wenn du sagst, hey,
heute nicht,
den Song, den finde ich mega dumm. Dann denke ich, easy, wenn wir etwas anderes machen. Ja.
Ja, da wäre manchmal...
Das spart mir mega viel Zeit.
Das wäre manchmal, glaube ich, die Schule würde so funktionieren.
Ja, gell, und dann gleichzeitig generell so viele Schülerinnen...
Ja, schon.
Bedürfnisse, ja, eben, es ist auch der Luxus, wenn ich einzeln unterrichte. Im Gruppenunterricht ist es auch wieder anders. Aber ich glaube, da kann man auch fest daran arbeiten, dass man gar nicht in so Situationen kommt, wo man unbedingt zu fest schubladisiert und sich zum Beispiel einen Song aussucht und alle müssen lernen, sondern machst ein paar Songs und... Du musst vielleicht dazu spielen, aber den Song nicht lernen und dann schaffst du vielleicht auch die Technik, wo alle.
Ja. Und jetzt, also, wie sieht der Sommer aus? Oder man muss eigentlich sagen, der Sommer kommen die Zuhörerinnen gar nicht mit, weil das kommt erst im Herbst. Wie sieht jetzt also die kommenden bis Ende Jahr aus bei dir?
Ja, ich habe wirklich noch bis zum Sommer geplant. Okay. Also, den Sommer verbringe ich im Moment mehrheitlich in der Schweiz mit zwei Bands, mit Stimmenfeuer und Bona Roads. Und mit denen
kann man die auch verlinken?
Oh yeah. Weil Bona Roads hat im kommenden Jahr, so wie ich es verstanden habe, neue Releases, die auf uns zukommen. Und ich spiele so gerne mit ihnen. Wir haben vor zwei Wochen haben wir am Open Air St. Gallen gespielt. Und das ist
Schlammgallen.
Ja, wirklich. Schau mal, ich habe da den Schlüssel. Ich muss mich jetzt ein bisschen showen mit dem.
And
you know, sometimes you have to leave a country to come back a legend. Jetzt bin ich am St. Gallen. Aber eben, ich spiele mega gerne mit ihnen. Und ich sind an der Badefahrt spielen, im Stars in Town spielen. Aber jetzt ist alles schon vorbei.
Ja,
aber... ist das komisch, retrospektiv. Ja, follow them on Spotify, bis dann sind vielleicht die Songs schon raus.
Ja, du musst mir das einfach schicken.
Genau.
Du musst mir die Links schicken.
Okay.
Und dann wird das eingebettet. Oder?
Ja, und Stimmenfeuer hat, wir haben im Sommer so die grossen Musiktouren, aber im Winter gibt es Stimmbildungen und Kurs und vielleicht planen wir in Zukunft mal Workshops, wo wir alle als Band in so Kategorien übernehmen, wo wir dann würden mit den Teilnehmer arbeiten und Teilnehmerinnen. Das ist alles noch in Planung. Aber sonst gehe ich dann wieder zurück auf London. Mitte September. Bin noch, bis dann mit dem Fantosch auch beschäftigt, mit dem Animationsfestival.
Okay.
Mit der Jane, mit der Schwester. Natürlich. Dann gehe ich wieder zurück auf London und widme mich meinen Sozialprojekten und den Bands.
Wie viele Bands? Also, du willst ja noch mehr zahlen. Das haben mich noch Wunder. Wie viele Bands hast
du? In beiden Ländern?
Ja, beide.
4, 5, 6. Mindestens 6.
Verliert man nie den Überblick?
Nein. ich muss mich mit den Gruppenchats abfinden, die mich mega beanspruchen.
Glaube ich.
Und ich versuche immer wieder zurück auf so...
Es gibt ja nur eine von 6 Bands.
Ja, und ich bin auch ein Schusseli. Und ich versuche immer zurück auf Eulenpost. Oder ruft mir doch an, dass es nicht so lange geht mit Kommunizieren. Aber ich bin auch ein WhatsApp-Sklave. Also es ist...
Ja.
Slave to the system. Aber 6. Und glücklicherweise sind alle nicht unbedingt gleich fest beschäftigt, aber um die gleiche Zeit im Jahr. Und dann kann ich im Moment noch schön so zirkulieren. Und wenn es halt Doppelbuchungen gibt, dann müssen wir damit umgehen. Und dann geht es um die 4, 3 Punkte, oder? Cool. Money, People, Opportunity und habe ich gerade Zeit.
Ich glaube, Time ist immer entscheidende Punkt.
Ja, Time. Ja. Gesundheit muss man schauen.
Ja, Gesundheit auch.
Mega fest.
Und eben, ich habe ja jetzt mein Set eigentlich schon durchgespielt. Aber du hast mir gesagt, dass du eigentlich mehr lieber Fragen stellen würdest.
Ich finde Monolog mega doof, ja.
Ja.
Ich bin so sensibel, das ja. Bin ich so, Monolog kannst du gerade abfahren.
Ja, aber hast du jetzt gut gehabt. Aber jetzt darfst du eins, zwei Fragen stellen.
Zwei Fragen.
Also drei oder vier. Oder
also, okay. Die eine Frage. Okay. Du wirkst wie ein sehr netter, so ausgeglichener, interessierter Mensch. Und gibst dir mega Mühe, zum anderen eine Plattform schenken.
Ah.
Wo findest du oder wem könnte man noch 10-mal mehr arbeiten daran, dass die eine Plattform bekommen? Nicht unbedingt du, es muss nicht unbedingt deine Verantwortung sein. Aber.
Also das Thema Behinderung kommt immer mehr.
Mhm.
Aber was mir manchmal nicht so gefällt, ist, wie man über kognitiv behinderte Menschen redet. Also das kommt auch langsam. Aber man traut ihnen immer noch zu wenig zu.
Hm.
Also vor allem, wenn man von Menschen mit einer kognitiven Behinderung meint, man sind immer auch Geister. Aber die Leute können gleich auch etwas beitragen und sind auch gut. Und ich denke dann immer, vor allem wenn es dann so, weißt, es wird dann an mich angetragen, dass dann immer so heisst, wenn ich für Menschen mit Behinderung oder als Aktivist an Dings gehen, werde ich immer auf ein Podest gestellt. Weißt du, ja, du bist so smart und so gut, aber unser Klientel in der Sonderschule, weißt du, die kognitiv Behinderten, die vielleicht nicht so verbal können reden oder so, die können das nicht.
Mhm.
Und da komme ich immer so in der Magengegend ein bisschen so ein Zucken über und denke immer so, ja, vor 100 Jahren, also wenn man zurückschaut in die Geschichte, hat man auch Menschen mit einer Sehbehinderung gesagt, sie sind stumpfsinnig. Mhm. Und dann ist die Breitschrift gekommen. Und jetzt würde man auch niemandem mehr sagen,
wo es messbar ist, oder?
Es ist messbar. Wow. Und das denke ich, also erstens mal hilft Digitalisierung sehr auch mit der unterstützten Kommunikation und so, aber es ist halt immer noch. Aber Menschen mit einer Körperbehinderung werden langsam akzeptiert. Aber bei den kognitiv Menschen mit Behinderung, ich kann eh nicht so gerne, wenn man es schubladisiert. Also wenn man es probiert, irgendwie an kognitiv oder körperlich und so. Sondern ich würde es gerne am People, also am Human festmachen. Und aber ich denke, in den nächsten 100 Jahren wird es technische Möglichkeiten geben, dass man nicht mehr über kognitiv behinderte Menschen redet. Und ihnen würde ich jetzt schon gerne mehr Plattformen geben, einfach, dass man es nicht mehr so stigmatisiert, vor allem, wenn man es über Menschen mit Behinderungen redet, dass man jetzt einfach die Körperbehinderten sind ja schon langsam Teil von uns, aber unser Klientel haben wir vor allem in der Sonderschule. Das als schwierig zu bezeichnen, finde ich dann eben wieder schwierig.
Mhm.
Dass man das als schwierig schon labelt, sie zu inkludieren.
Mhm. In das System, wo so fest in sich, wie soll ich sagen?
Abnormal ist. Das System ist abnormal, weil eigentlich ist ja Verschiedenheit, Normalität.
Mhm.
Wir sind einfach anerzogen worden, dass wir an einem Schönheitsideal oder an einem Ideal entsprechen, das aber ein Konstrukt ist. Mhm. Das hat nichts Natürliches.
Nein. Und die Norm ist ja irgendwie so klein, mega klein.
Ja.
Die Norm ist so, gibt einem so wenig Spielraum und durch das so schnell wird man außerhalb von der Norm also verloren auf eine Art, je nachdem, ob man das Gefühl hat, mit der Bildung zum Beispiel, mit den Hobbys und Beruf, die Norm ist so klein und dort in dem Rahmen, glaube ich, gibt es so viele Stützpunkte und kaum ist man draussen, ist jeder so ein bisschen für sich alleine ausgestellt. So, oh wow, ich erlebe es mit meiner Umwelt und mich selber so, aber nicht genau so wie das ein anderer Mensch und es ist so individuell und es setzt sich niemand für die Individualität. Oder ich empfinde, dass es gibt wenig Gefäße, wo die Individualität so positiv anschauen und damit arbeiten.
Ja.
Das ist immer so.
sie suchen dann gleich immer wieder die Haare in der Suppe.
Oder? Ja, oder auch wie viel gehört da zu der Norm? Ah, cool, dann nur die Bereiche, die deinem Leben sind, außerhalb. Wie können wir dich messen? Oh,
ja, also das merke ich jetzt vor allem, wenn ich im Thema Behinderung so schaue. Aber im Thema Behinderung läuft momentan so viel, weil es immer mehr Selbstvertreterinnen gibt, die laut werden. Aber so wirklich, früher haben wir von geistig behindert geredet. Dort sehe ich halt immer noch, dass dort vor allem das Fachpersonal eine Normierung im Kopf hat und probiert auch Behinderungen gegeneinander auszuspielen. Eben, wenn man jetzt sagt, ja, eben, ich kann mich verbalisieren, aber unser Klientel nicht, fängt man eigentlich an, schon in der Behinderung anfangen. Ich als weise Cis-Mann gehöre eigentlich in meiner Community auch schon als, ich habe meiste Privilegien, oder? Dann fängt man schon an, bei Frauen mit Behinderungen, die sind noch, also haben es viel schwieriger. Und ich denke einfach, es liegt auch ein bisschen an mir oder an meiner Funktion, auf das aufmerksam zu machen. Mhm. Nur weil ich jetzt vielleicht Erfolg habe, dass es da viele andere auch noch gibt, wo man einfach auch die Chance müsste geben, nicht einfach die Stimme im Kopf diktieren lassen, weil sie jetzt so aussehen oder weil sie sich vielleicht jetzt nicht so artikulieren kann, ist sie wegen dem nicht dümmer. Und das ist ein Punkt, wo man manchmal auch ein bisschen Bauchweh macht. Weil das ist dann manchmal so, dass man ja durch das, dass man mich auf ein Podest stellt, ja irgendwo durch auch mich lobt. Probiert. Und dann denke ich mir, ja, also, ich verstehe das ja schon, aber es ist gleich schwierig und es ist irgendwo durch auch falsch.
Ja, weil du kannst auch nur dich repräsentieren, wie du kommst. Und gerade was für dich schwierig ist oder passt oder für die, wo du einstehst. Aber du weißt ja, wenn das niemand für die anderen macht, die anders sind.
Ja.
Gleich spricht jeder, oder?
Und ich habe jetzt einfach glücklicherweise so ein grosses Mikrofon oder Megafon schon, dass ich mich kann...
Oh, easy. Ja, nein, nicht abheben da.
Doch.
Ist ein riesiger Mega.
Ja, nein, aber ich werde gehört, oder? Und darum denke ich, mache ich mir für so etwas halt schon auch mehr Gedanken. Du es halt ab und zu auch mal wieder reinstreuen.
Finde ich auch mega wichtig. Ich bewundere deine Arbeit. Mega fest. Und ich kann mir auch vorstellen, es bringt auch viel... Meine zweite Frage wäre, was macht dich hässig? Und oder so viel in dem, wo man macht, leidenschaftlich oder im Aktivismus oder in der Awareness-Szene, also Szene, was sage ich, im Awareness-Szene, der Awareness-Aufmerksamsarbeit, ist es, was sagt man dem so, hat ja damit zu tun, dass man aus einer Frust, also für mich ist es Wut und traurig gewesen, dass meine Arbeit zum Beispiel nicht vielen Leuten zur Verfügung steht oder meine Möglichkeiten im Leben nicht vielen Leuten zur Verfügung steht oder auch die Tatsache, dass ich so wenig Kontakt habe zu einem diverseren Spektrum an Menschen und Berufen, weil ich halt auch in meinem Bubble bin. Das nervt mich auch mega fest. Und mich treibt viel die Wut oder das Traurige im Leben. Und ich will es besser machen. Ich will es können ändern, daran teilnehmen an der Änderung und, oder auch anderen Leuten Möglichkeiten geben, um mich zu belehren. Unbedingt.
Aber was macht mich hass?
Ja. Und ob dich das treibt? Also
sicher. Also hässig treibt. sicher Langsamkeit. Egal was.
Was, da, hast du etwas gegen Schnecken? Come on.
Ja.
Wow. Ja. Okay. Ich bin nicht Fan, aber ich habe nicht gewusst, dass ein Schneck hässig machen kann.
Ja, aber weißt du, lass jetzt auch wieder tief blicken, warum dass du langsam mit einem Schneck verbindest.
Ja, nur weil ich schneller bin. Also, weil ich an meinem Tempo den Schneck misse, finde ich ihn langsam. He? Das ist das Gesellschaftsbild vom Schneck. Oder?
Ja, das ist eigentlich auch diskriminierend.
Absolut.
Dass man eigentlich einen Schneck einfach als langsam anschaut.
Ja. Ja. In jedem Kinderliedli. Okay. Also, danke, Jan. Jetzt hast du mich gerade so voll.
Ja, nein.
Finde ich mega wichtig. Das sind genau die Fehler, die passieren in meiner Sprachwelt und in meinem...
Einfach in diesen Bildern, wo man halt sozialisiert worden ist.
Ja. Und ich sehe ja das nicht einmal als negativ, aber das Wort langsam...
Kommt gerade der Schneck.
Kommt gerade der Schneck zum Beispiel. Oder eben, es ist eine Messung an der Norm.
Ja, aber vielleicht ist ja der Schneck und der Schneck eben gleich schlimm.
Yeah! Und auch da gibt es Unterschied.
Ja, von Häuschen-Schneck.
Ja, und je nachdem wie heiß es ist, ist es schon halt ein bisschen langsam am Montag, wenn ja, es 34 Grad ist oder so.
Je nach Schleimmasse, vielleicht ist er dann auch schneller oder aber nicht.
Ja, völlig. Und jetzt ist der Frühling vorbei, jetzt muss er nicht mehr so schnell sein, oder? Vielleicht drehst du noch Eier, mein Gott.
Ja, und vielleicht
ist... Lass mich in Ruhe.
Ja, aber einfach, wenn es langsam geht, also einfach, wenn... Also, ich habe nichts dagegen, wenn ich mich wiederholen muss. Weil ich denke, ich will nicht predigen, aber jedes Vis-à-vis hat jetzt nicht alle 286 Podcasts gehört. Da tue ich mich gerne wiederholen. Aber wenn ich dann einfach wieder so merke, dass es einfach aus Nichtwissen oder auch aus Nichtwillen Fragen immer die gleichen. Also weißt, wenn ich immer noch gefragt werde, was ich habe, dann muss ich mich manchmal schon fragen, was nützt das? Und dann denke ich so, das frustriert mich dann immer noch, dass ich dann spüre, dass es um das Kranke, um das Defekte geht und nicht um das vis-à-vis. Natürlich bringe ich das immer wieder, also ich bin in der glücklichen Position, dass ich nicht mehr in der dritten Frage gefragt werden, was ich habe, sondern vielleicht in der fünften, sechsten. Und dann ist es eigentlich auch egal. Aber das merke ich immer, dass es halt immer noch ums Thema krank und defekt geht. Das geht auch ein bisschen in das Sinne von der letzten Frage. Das macht mich manchmal hässlich, dass man Behinderungen einfach akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Und einfach, wenn es politisch nicht vorwärts geht, das macht mich hässlich. Und wenn ich manchmal auch, ich weiss, ich verlange viel, aber wenn ich so manchmal...
Darf man?
Ja, aber eigentlich darf man nur von sich viel verlangen. Weil wenn ich dann auf eine Antwort warte auf WhatsApp...
Willst du etwas sagen, Jan? Von mir?
Nein.
Come on.
Nein.
I'm sorry.
Nein, und dann kann ich ihn schon stempeln. Also weißt du, so, ich erwarte viel von mir und ich erwarte viel von meinem Gegenüber.
Ja.
Und das ist nicht jedem so oder jeder so wohl, weil ich dann schon manchmal ein bisschen täubel. So.
Okay.
Aber es ist halt gleich...
Ein, ich so anders kennen.
Es ist halt gleich ein Macke von mir.
Mhm.
Aber... Es hat mich auch zu dem gebracht, den ich jetzt habe. Weil ich halt immer will, aufs Gaspedal drücke. Mhm. Und was mich auch noch hässlich gemacht ist, eben, wenn ich merke, dass Schubladen, also weißt du, wenn ich merke, dass ich jetzt eigentlich nicht mit dem Gegenüber rede, sondern mit der inneren Stimme vom Gegenüber. Weil der irgendwie oder die Stimme Normen in mir gibt und ich jetzt dieser Norm muss entsprechen. Dann bin ich auch ein bisschen... Aber das kann ich sarkastisch lösen, indem dass ich manchmal das Vorurteil eben nähre und mich dumm stelle oder extra sie konfrontiert damit.
Das gerade benennen, oder? Das ist ja auch eine Lösung. Gerade zu sagen, oh, jetzt komme ich gerade so das Gefühl...
Bin über, dass ein Stereotyp.
Ich, ja.
Ja. So Sachen, aber die sind eher lustig.
Cool.
Aber die Langsamkeit macht mich schon ein bisschen wütend. Dann habe ich nicht nur rote Haare, sondern auch einen roten Kopf. So, aber ich probiere es.
Und stylische rote Kopfhörer?
Ja, ich weiß.
Passt
ich,
das?
Ja, rot. Ist
eigentlich schon mega optisch, mega wütig unterwegs.
Ja, ich bin aggro. Annie, ich danke dir recht herzlich. Wir reden schon eine ganze Stunde. Das ist mega cool.
Sollen wir nicht noch weiter?
Wir können. Hast du noch eins, zwei?
Ich habe den ganzen Nachmittag,
ja. Dann zeige ich dir noch, wie deiner Schwester im letzten Frühling mein schönster Ort.
Oh ja.
Aber das nehme ich in den Podcast nicht mit. Okay. Aber ich danke dir recht herzlich.
Danke, dass ich da sein durfte für das Gespräch.
Danke.
Und danke für deine Arbeit.
Danke.
Das ist mega, mega wichtig.
Danke gleichfalls. Und danke, dass du dir die unangenehmen Fragen, weil mit sich selber konfrontiert zu werden und mit Normen an und für sich, ist manchmal halt auch unschön, wenn man merkt, ja, da muss ich dran arbeiten oder das nächste Mal dran denken. Aber danke, dass du das immer machst.
Probier's. Ja, zumindest. Das ist mein erstes Interview, ich habe schon ein bisschen geschwitzt.
Aber hast bravo, du hast gemeistert.
Okay, okay.
Danke.
Und du stellst mega spannende Fragen.
Danke.
Ich habe mich ein bisschen vorbereitet.
Danke, danke. Danke,
danke dir.